Ich will, dass ihr wisst, dass unsere Regierung eine offene sein wird. Eine Regierung mit offenen Armen. Eine Regierung, die permanent mit ihrem Volk in Kommunikation stehen wird. Denn eine Regierung kommt allein nicht voran.
Kommt allein nicht voran. Das ist das Stichwort. Gabriel Boric, der unkonventionelle junge Präsident Chiles, vor 2,5 Jahren bei seinem viel umjubelten Amtsantritt.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Erst sah es so aus, als stünde Boric, der Hoffnungsträger, für den Neuanfang. Und die Chilenen so ziemlich geschlossen hinter ihm. Vor allem die Jungen und die Frauen. Und jetzt geht nichts mehr voran. Stand heute ist von dem Versprechen des großen Wandels nicht mehr viel übrig geblieben. Chiles Volk, jung, weiblich, enttäuscht. So hat es Sophia Boddenberg erlebt.
Die Sonne geht unter in Chiles Hauptstadt Santiago und taucht die Anden in ein rosafarbenes Licht. Am Fuß der Berge liegt das Stadtviertel Lo Hermida, eine Población, so werden in Chile die Armen- und Arbeiterviertel genannt. Das Viertel entstand in den 1970er Jahren, als die ersten Bewohner aus Wohnungsnot die Hacienda einer reichen Familie besetzten und dort aus Holz und Wellblech ihre Häuser errichteten. 53 Jahre später feiern die Nachbarn nun gemeinsam ein Fest zum Gründungstag des Viertels auf einem staubigen Fußballplatz. Es riecht nach Fett und nach gegrilltem Fleisch. Frauen verkaufen Empanadas, frittierte Teigtaschen und Anticuchos, andine Fleischspieße. Eine Band spielt.
Esta población se conformó por la toma de terreno para el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.
Dieses Viertel ist durch eine Landbesetzung während der Regierung von Salvador Allende entstanden. Während der Diktatur wurden die Bewohner vertrieben und ihre Rechte verletzt. Heute erleben wir erneut eine Wohnungskrise. Die Familien haben keinen Wohnraum. Sie können die Mieten nicht bezahlen, weil die Löhne nicht ausreichen, um unsere Kinder zu ernähren, Wasser und Strom zu bezahlen. Chile steckt in einer Krise.
Chile está viviendo una crisis.
Jenny Brandt ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern und arbeitet als Hausangestellte für den Mindestlohn von etwa 500 Euro im Monat. Auch sie hat keine Wohnung. Sie wohnt derzeit bei Nachbarn. Sie ist die Sprecherin der Organisation Luchadores por Lo Hermida, die 600 wohnungslose Familien vereint und sich für das Recht auf würdevollen Wohnraum einsetzt. Löhne, die nicht zum Leben reichen, soziale Ungleichheit. Es waren Probleme wie diese, die 2019 landesweite Proteste in Chile auslösten. Damals regierte Sebastián Piñera, ein Milliardär, Unternehmer und Bruder von Pinochets Arbeitsminister. Die Verfassung aus der Militärdiktatur, die bis heute in Kraft ist, geriet ins Zentrum der Kritik der Protestierenden. Eine demokratisch gewählte Versammlung arbeitete einen Entwurf für eine neue Verfassung aus, die soziale Grundrechte garantieren sollte. Jenny Brandt hoffte auf einen Wandel, denn auch das Recht auf würdevollen Wohnraum sollte durch die neue Verfassung abgesichert werden. Die verfassungsgebende Versammlung steckte mitten in der Arbeit an dem neuen Text, als im Dezember 2021 der ehemalige Studierendenführer Gabriel Boric zum jüngsten Präsidenten der Geschichte Chiles gewählt wurde. Auch Jenny Brandt stimmte für ihn. Bei der ersten Ansprache von Boric versammelten sich Tausende vor dem Regierungsgebäude La Moneda. Er trug keine Krawatte und eine Brille mit einem schwarzen, eckigen Rahmen, die der Brille von Salvador Allende ähnelte, dem sozialistischen Präsidenten, gegen den Pinochet 1973 putschte.
Wir brauchen eine Verfassung, die uns vereint, die wir als unsere eigene empfinden. Eine Verfassung, die im Gegensatz zu der, die von der Diktatur mit Blut, Gewalt und Betrug durchgesetzt wurde, in Demokratie entsteht, mit Beteiligung von Frauen und Indigenen. Eine Verfassung für die Gegenwart und für die Zukunft. Eine Verfassung für alle und nicht nur für einige wenige. Eine Verfassung, die
für
alle
und nicht nur für einige wenige. Für viele war Boric der Hoffnungsträger. Er stand für den Wandel, für die Abkehr vom neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das während der Diktatur unter Gewalt durchgesetzt und in der Verfassung verankert wurde. Er versprach tiefgreifende Veränderungen, Reformen des Bildungs-, Gesundheits- und Rentensystems, Rechte für Frauen und Indigene, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und die Verstaatlichung des Lithiumabbaus.
Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende.
So wie es vor fast 50 Jahren Salvador Allende vorausgesagt hat, öffnen wir die großen Alleen, auf denen der freie Mann und die freie Frau gehen können, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Hoch liebe Chile!
Viva Chile!
2,5 Jahre nach Boric's Amtsantritt im März 2022 ist von der Rhetorik des großen Wandels nicht mehr viel übrig geblieben. Eine Mehrheit der Bevölkerung lehnte den Entwurf für eine neue progressive Verfassung im September 2022 ab. Anschließend arbeitete eine rechtskonservativ geprägte Versammlung einen zweiten Entwurf aus und auch er wurde abgelehnt. Die Verfassung aus der Diktatur bleibt in Kraft. Der Campus der Sozial- und Humanwissenschaften der Universidad de Chile in Santiago im September 2024. An den Wänden Bilder von Víctor Jara, des linken Musikers, der während der Pinochet-Diktatur ermordet wurde, und von Salvador Allende. Jung sein und kein Revolutionär sein, das ist ein Widerspruch, steht daneben ein Zitat von Che Guevara. Der 25-jährige Jorge Leyva studiert hier Film. Er stimmte bei der Präsidentschaftswahl für Boric.
Ich war nicht besonders angetan von ihm, aber ich habe für ihn gestimmt, weil er den verfassungsgebenden Prozess unterstützen wollte. Das Ziel war, die Verfassung aus der Diktatur hinter uns zu lassen, die die neoliberale Ordnung etabliert und zu einer großen sozialen Ungleichheit geführt hat. Die Verfassung sollte die Grundlage für etwas Neues legen. Das gefiel mir. Es war ein Moment der Hoffnung.
Hoffnung spürt der Student jetzt nicht mehr, sondern Pessimismus, Unsicherheit und Angst vor der Zukunft.
Dass die Verfassung nicht angenommen wurde, hat mich entmutigt. Wir sind am selben Punkt wie vor 5 Jahren, nur mit einer sozialdemokratischen Regierung. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung von Boric sich von ihren Wahlkampfversprechen verabschiedet hat. Er hat zum Beispiel versprochen, die Bildungsschulden zu erlassen. Das ist bisher nicht passiert. Die Regierung verfolgt eine Politik des Konsenses mit der Rechten.
Das Bildungssystem in Chile wurde während der Diktatur zu großen Teilen privatisiert. Alle Universitäten verlangen hohe Studiengebühren, auch die staatlichen. Die jährlichen Studiengebühren liegen zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Wer sich das nicht leisten kann und kein Stipendium erhält, muss einen Kredit aufnehmen. Viele Studierende verschulden sich für den Rest ihres Lebens. Seit 2006 gibt es einen staatlich geförderten Bildungskredit, den Crédito con Aval del Estado. Mehr als 1 Million Studierende haben ihn seitdem aufgenommen. Boric versprach, ihnen die Schulden zu erlassen. Aber nachdem das Parlament die Steuerreform ablehnte, die die Vorhaben der Regierung finanzieren sollte, fehlt es an Mitteln für Maßnahmen wie diese. Und die Regierungskoalition hat keine Mehrheit im Parlament. Im dritten Stock der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universidad de Chile arbeitet der Soziologe und Politologe Octavio Avendaño. Er forscht zum politischen System, zu den Parteien und zur Demokratie in Chile.
Die Regierung hat eine Wende vorgenommen. Diese Wende ist programmatisch und ideologisch. Sie spricht nicht mehr über Anti-Neoliberalismus und strukturelle Reformen. Stattdessen wird über bestimmte spezifische Veränderungen gesprochen und darüber, die Agenda der Opposition zu berücksichtigen. Und das ist die Agenda der Sicherheit.
Mit der Agenda der Sicherheit meint Avendaño die Bekämpfung der Kriminalität. Ein Thema, das seit Monaten die mediale und politische Agenda in Chile bestimmt. Raubüberfälle, Diebstähle, Einbrüche. Zu Beginn seiner Regierung sprach Boric noch davon, dass die soziale Ungleichheit die Kriminalität verursache. Stattdessen setzt er sich jetzt dafür ein, die Polizeipräsenz auf den Straßen zu erhöhen und Migranten abzuschieben. Viele Politiker und Politikerinnen leiten aus der Ablehnung des progressiven Verfassungsentwurfs ab, dass die Menschen keine Veränderungen wollen. Aber die Realität ist komplexer. Der Politologe Avendaño hat am Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen über Chile mitgearbeitet, der im August veröffentlicht wurde. Dem Bericht zufolge haben fast 60% der Chilenen und Chileninnen das Gefühl, dass die Situation im Land sich in den vergangenen Jahren verschlechtert hat. Eine Mehrheit will Veränderungen, aber schrittweise. 2/3 der Befragten machen die Politiker dafür verantwortlich, die Probleme des Landes nicht zu lösen.
Was mich besorgt ist, dass nach den Protesten und dem verfassungsgebenden Prozess keine tiefgreifende politische Reform durchgeführt wurde. Es wird eine große Chance verpasst, denn der Wille ist da. Es gibt eine Reihe von Forderungen der Bürger, die bei den Protesten sichtbar wurden, die bis heute nicht erfüllt worden sind. Das schwache soziale Sicherungssystem, die hohen Lebenshaltungskosten, das Misstrauen gegenüber den Institutionen.
Statt tiefgreifender Veränderungen hat die Regierung kleinere Gesetzesprojekte umgesetzt. Die meisten Fortschritte sieht Avendaño in den Bereichen Arbeitsrecht und Frauenrechte. Der Mindestlohn wurde erhöht und die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden reduziert. Ein neues Gesetz soll Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verhindern und bestrafen. Gloria Sepúlveda gibt einen Workshop für öffentliche Angestellte der Stadtverwaltung von Santiago. Eine zivilgesellschaftliche Organisation schult eine staatliche Institution, eine Neuigkeit in Chile. Maßnahmen wie diese sollen die Situation von pflegenden Angehörigen verbessern, bald als Teil eines nationalen Pflegesystems. Es ist eines der großen sozialen Projekte der Regierung von Gabriel Boric. Bisher hat der Staat pflegende Angehörige so gut wie vollständig vernachlässigt. So etwas wie Pflegegeld gibt es in Chile nicht. In Ausnahmefällen kann eine monatliche Hilfe von etwa 30 Euro beantragt werden. Zum Leben reicht das nicht. Gloria Sepúlveda ist 37 Jahre alt und pflegt ihre 35-jährige Schwester, seit ihre Eltern verstorben sind. Sie hat ein seltenes Epilepsie-Syndrom, das nur schwer zu behandeln ist.
Ich musste meine Arbeit kündigen, um meine Schwester zu pflegen. Es war sehr schwer für mich. Meine Schwester spricht nicht. Ich muss ihre Windeln wechseln und sie füttern. Sie ist wie ein Baby in einem erwachsenen Körper. In den ersten Monaten war ich allein mit ihr und hatte Selbstmordgedanken. Dann habe ich andere pflegende Frauen kennengelernt und wir haben uns zusammengeschlossen. Das hat mich gerettet.
Gloria Sepúlveda gründete mit anderen pflegenden Frauen die Organisation Ciudadanas Cuidando, pflegende Bürgerinnen. Sie setzen sich für die Rechte von pflegenden Angehörigen ein. Die Regierung von Gabriel Boric lud die Organisation ein, um an der Gestaltung des Gesetzes für das nationale Pflegesystem mitzuarbeiten.
Die pflegenden Angehörigen haben sehr große Erwartungen an die Regierung, weil es die erste Regierung ist, die überhaupt über Pflege spricht. Das schätzen wir. Aber eine Sache ist es, darüber zu sprechen. Das macht die Regierung jetzt schon seit 2 Jahren. Eine andere Sache ist, etwas zu machen. Und dafür ist es jetzt Zeit. Es gibt viele gute Absichten. Im Gesetzentwurf heißt es, die pflegenden Angehörigen sollen in Würde pflegen. Aber was heißt das konkret? Wie soll das umgesetzt werden? Wir wollen nicht, dass es wieder so ein Gesetz wird, das nicht umgesetzt wird und wir weiter alleine pflegen und verarmen.
Einer Umfrage von Ciudadanas Cuidando zufolge sind 90% der pflegenden Angehörigen Frauen. Würdevolle Pflege und Anerkennung von Care-Arbeit sind Themen, die die feministische Bewegung in den vergangenen Jahren auf die politische Agenda gebracht hat. Gabriel Boric kündigte zum Beginn seiner Amtszeit eine feministische Regierung an. Sein erstes Kabinett bestand mehrheitlich aus Frauen. Aber auch die feministische Rhetorik der Regierung hat mittlerweile nachgelassen. Priscila González ist Mitglied des chilenischen Netzwerks gegen Frauengewalt, einer der wichtigsten feministischen Organisationen in Chile.
Wir als Netzwerk werden immer darauf achten, dass die Gesetze umgesetzt werden. Es geht uns nicht um die Verabschiedung eines Gesetzes, sondern darum, inwiefern das Gesetz eine Veränderung im Leben der Frauen bedeutet. Niemand hat die Regierung gebeten, sich als feministische Regierung zu bezeichnen, aber der Präsident hat das gemacht. Mittlerweile sagt er es nicht mehr. Aber dadurch hat er natürlich eine Erwartung geweckt, die bei weitem nicht erfüllt wurde. Die Regierung hat es bisher nicht geschafft, ihre Wahlversprechen umzusetzen, sodass sie im täglichen Leben der Menschen spürbar sind. Deshalb gibt es ein Gefühl der Enttäuschung.
Das Stadtfest in Lo Ermida endet nach Einbruch der Dunkelheit mit einem Straßenkarneval. Musik, Tanz und Trommelgruppen ziehen durch das Viertel. Kinder stehen an den Straßenecken, schauen gebannt zu oder tanzen mit. Jenny Brandt bleibt optimistisch.
Wir wollen Veränderungen. Ich glaube, dass die Veränderungen in den Kindern und Jugendlichen stattfinden. Die großen Veränderungen passieren nicht schnell. Das sind lange Prozesse. Ich glaube daran, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, die Verfassung der Diktatur abzuschaffen.
Boric steht vor großen Herausforderungen. Ohne Mehrheit im Parlament und mit der Verfassung der Diktatur ist sein Handlungsspielraum begrenzt. Den Erwartungen, die viele in ihn gesetzt haben, wird er bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im Dezember 2025 wohl nicht mehr gerecht werden können. Fest steht, dass der Wandel, den viele junge Menschen und Frauen in Chile ersehnen, mehr als nur symbolische Maßnahmen erfordert.
Wandel dringend gesucht. Sophia Boddenberg mit einer Zwischenbilanz aus Chile unter dem neuen Präsidenten Gabriel Boric. Wir springen von Chile aus in den Nordosten des südamerikanischen Kontinents nach Brasilien. Das Land leidet weiter unter extremer Dürre und Hitze. Mit 20.000 Bränden gibt es dort jetzt schon mehr davon als im gesamten Vorjahreszeitraum. Unsere Korrespondentin Anne Herberg war für uns im Pantanal, dem größten Binnenfeuchtgebiet der Welt, und hat sich dort das Schicksal der von den Bränden bedrohten Wildtiere angeschaut.
Im Wildtierkrankenhaus von Campo Grande geht es um Leben und Tod. Jordana Torqueto kämpft hier gerade um Ameisenbär Armadinho. Seine Füße sind bis auf die Knochen verbrannt, als er durch Glut und Feuer um sein Leben rennen musste. Sein Zustand ist äußerst kritisch, sagt Jordana Torqueto und wechselt behutsam die Verbände an den Pfoten des 1,5 Meter großen Tieres mit der charakteristisch langen Schnauze. Er kam mit starken Schmerzen und auch Infektionen zu uns. Der noch lange auf den wunden Füßen laufen musste, waren Bakterien eingedrungen. Armadinhos Heimat, das Pantanal, ist das größte Feuchtgebiet der Erde und eines der wichtigsten Schutzräume für die Artenvielfalt auf unserem Planeten. Doch es steht, wie große Teile Südamerikas, in Flammen. Jaguarjunge verbrannten, Tapire verbrühten sich, Eier seltener Papageienarten wurden von baumhohen Flammen verzehrt. Was den Tieren passiert, das macht mich traurig und es macht mich wütend, weil das ist alles Schuld des Menschen. 18.000 Quadratkilometer wurden bereits vernichtet. Das ist eine Fläche so groß wie das Bundesland Sachsen. Aber die Feuer brechen nicht einfach aus, sie werden von Menschen verursacht. Oft steckt Brandstiftung dahinter, um so Flächen für Weiden, Felder oder Bauland zu roden. Verschlimmert wird die Situation durch eine extreme Trockenheit, die Wissenschaftler mit der zunehmenden Abholzung und dem Klimawandel in Verbindung bringen. Ganz Lateinamerika brennt und dieser Verlust auf unserem Kontinent mit der größten Biodiversität der Welt, das ist ein Verlust, dessen Konsequenzen sich nicht abschätzen lassen. Sagt Flavia Miranda, Präsidentin des Tamanduá-Instituts, das sich für den Wildtierschutz einsetzt. Was wir hier im Pantanal sehen, das ist ein Paradigmenwechsel in einem Ökosystem, das nicht nur für Brasilien, sondern für die gesamte Welt wichtig ist. Und der Wandel geht viel schneller, als wir erwartet haben. Ich glaube, wir haben im Pantanal bereits einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Die aktuelle Situation sei noch verheerender als im Jahr 2020, als bei Bränden rund 17 Millionen Tiere verelendeten, fast ein Drittel des Pantanals verbrannte. Die Wildtierretter sind in diesen Tagen im Dauereinsatz. Schon kommt der nächste Patient. Ein kleines Äffchen, so klein, dass er in die Hand der Pflegerin passt. Phönix haben seine Retter ihn getauft, weil sie ihn in der Asche gefunden haben, schreiend und allein. Phönix wiegt gerade mal 126 Gramm, eine Waise des Feuers. Ängstlich klammert sich das Äffchen an einen Socken, die Ärztinnen geben ihm Wasser. Dann plötzlich eine traurige Nachricht. Ameisenbär Armadinho hat es im Krankenhaus nicht geschafft. Er ist seinen Verletzungen erlegen. Ein harter Schlag. Ameisenbären sind vom Aussterben bedroht. Trotzdem, immer weitermachen, nicht aufgeben, Das ist hier die Devise. Und es gibt auch Erfolge im Tierkrankenhaus. Jaguar-Weibchen Miranda lugt aus seinem Käfig hervor. Die Brandwunden sind geheilt. Bald soll die Raubkatze ausgewildert werden. Doch all das braucht Zeit, erzählt Tierärztin Flavia Miranda. Ein Ameisenbär zum Beispiel braucht 1,5 Jahre Pflege, bis er ausgewildert werden könne. Ist es soweit, bekommen sie einen Peilsender. 2 Jahre lang kontrolliert Flavias Team, wie es den Tieren in freier Wildbahn geht. Bald ist Kaka dran, ein Überlebender des Feuers. Sie gehören zu einer Spezies, die den Klimawandel als erste spürt, weil sie eine sehr niedrige Körpertemperatur und einen völlig anderen Stoffwechsel haben. Ameisenbären sind also Wächter dieses Wandels. Und es gibt uns Kraft, erneut einen auswildern zu können. Der wird sich vermehren und zum Erhalt seiner Spezies beitragen. Guck ihn dir an, er ist groß und gesund. Er hat sicher viele Liebhaberinnen. Dann geht es tiefer hinein ins Pantanal. Eigentlich ein Ort voller Leben. Nun sieht man verkohlte Baumgerippe und verbrannte Erde. Affen, Tukane, Tiere, die hier die heftigen Brände überlebt haben, finden kaum mehr Essen. So auch die Blauaders, auch sie vom Aussterben bedroht. Dabei brauchen sie gerade jetzt besonders viel Futter, denn es ist Paarungszeit. Das Team von Biologen und Ärzten legt Früchte und Beeren rund um Brutkästen aus. Dann plötzlich Aufregung. In einem Kasten finden sie ein Junges. Die blauen Federn, noch dünn, sie kleben am Körper, aber es lebt und es ist gesund. Nach all den harten Tagen endlich eine gute Nachricht. Bald müsste zudem die erwartete Regenzeit beginnen. Und das würde endlich für etwas Erleichterung sorgen.
Dürre und Brände in Brasilien und die dramatischen Folgen für die Tiere. Das war Anne Herberg. Und das war's von der Weltzeit für heute. In der nächsten Folge geht es um Pestizide in der Europäischen Union. Wie viel Gift verträgt Europa? Fragen wir dann. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.